Ich habe losgeschossen.
Du hast losgeschossen. Das klingt zweideutig, das möchte ich nicht weiter kommentieren. Deshalb sage ich lieber Hallo zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir haben ein kleines Jubiläum, kann man sagen. Das ist unsere Rezension Nummer 10. Ist das nicht schön? Review Nummer 10. Und wir haben uns dafür einen ganz speziellen kleinen Film rausgesucht, nämlich Get Out von Jordan Peele von 2017. Da müssen wir einfach mal drüber reden und uns die Frage stellen, ist das ein gut gemachter Grusel oder ist das eher so ein lahmer Horrorschocker? Wir gehen tief in die Rezension und gucken uns einige schaurige Details an. Bleibt auf jeden Fall dran, ich würde es nicht verpassen. Bis gleich.
Das reicht schon, wenn wir uns tief in die Augen schauen. Da reicht das schon, uns hier zum Lachen zu bringen.
Da geht die Sonne auf.
Seid gegrüßt da draußen an den Bildschirmen, wenn ihr uns zuschaut auf YouTube und an den Ohrhörern, Boxen, Lautsprechern.
Irgendwie sowas, ja.
Was gibt es noch? Wenn ihr den Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insert, dem Filmpodcast. Dem einzigen Filmpodcast, den ihr wirklich braucht. Ich werde das irgendwann, ohne zu stolpern, durchkriegen. Genau einmal, dann nie wieder. Und dann werde ich einfach nur noch ma machen und diesen einen Sample da immer wieder drüber legen, wenn ich es einmal perfekt hatte.
Da steht schon der Kollege neben der Kamera mit diesem übergroßen Pappschild und trotzdem kriegst du es nicht abgelesen.
Ja, da kriege ich jetzt auch böse Blicke für, aber was soll ich machen? Bin ich ein Profi? Nein. Ist das jetzt mittlerweile ja die fantastillionste Episode und ich krieg's immer noch nicht auf die Reihe? Vielleicht. So what?
Ihr habt trotzdem wieder reingeschalten.
Genau.
Und selber schuld.
Das ist richtig. Lass mich noch kurz hier den Namen sagen. Ne? Der unfreundliche Herr neben mir hier ist der Ronny.
Waldorf. Zu meiner Rechten ist Detlef. Hallo.
Hi.
Nein, der Alex natürlich auch wieder hier. Zu meiner Rechten.
Ja, danke.
Das sind wir gut drauf heute.
Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ja. Genau, es ist wieder eine...
Sie haben ja Gruseliges mitgebracht.
Ich wollte gerade sagen, du hast es schon angedeutet, wir reden über einen Film. Bedeutet, letzte Woche war das News-Update. Diese Woche reden wir nur über, nehmen da richtig, uns richtig viel Zeit, ne? Packen das ganz entspannt aus, gucken uns das ganz genau an. Aber vielleicht nicht zu genau. Für den Fall, dass ihr es noch nicht gesehen haben solltet.
Ihr solltet es gesehen haben.
Ihr solltet es gesehen haben im Idealfall, falls nicht, spätestens nach der Review müsst ihr auf jeden Fall euch eine eigene Meinung dazu bilden, egal wie was wir jetzt davon halten. Du hast schon gesagt, das ist aus 2017, The Get Out. Also geht es, glaube ich, steil auf die 2 Jahre zu.
Mhm.
Hattet also theoretisch genug Zeit, ihn gesehen zu haben und mindestens gehört haben sollte man auf jeden Fall, weil der hat, glaube ich, als er erschienen ist und dann spätestens auch, als er für Oscars nominiert wurde, kommen wir gleich nochmal zu, ordentliche Wellen gemacht.
Ist sogar fast der identische Zeitraum mit Baby Driver, den wir in der letzten Folge besprochen haben, also in der letzten Review-Folge.
Richtig.
Auch Mai war das, glaube ich, 2017.
Ja, ich habe gerade den Timer angemacht, weil wir uns alle ein bisschen selbst disziplinieren müssen hier. Ne? Und es wäre jetzt unangenehm gewesen, wenn der Kollege mit den Cue-Cards jetzt hier auch noch
diese Geste mit der Hand ummachen muss.
Ach so, ja, na, das macht er ja sowieso, aber wenn er mit seinem haarigen Arm dann hier ans Bild greift, wäre es sicherlich sehr unangenehm, deswegen.
Solange uns keiner rausgeht oder die Putzfrau durchs Bild läuft, ist alles in Ordnung.
Gut. Die kommt nur freitags.
Wobei heute Donnerstag ist. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Eben. Aber nachdem du da warst, muss immer einmal frisch durchgewischt werden.
Das lasse ich so im Raum stehen.
Genau.
Das lasse ich sprichwörtlich so im Raum stehen.
Das befürchte ich halt eben auch.
Das ist beschwert sich schon, ne?
Unglaublich. Wie starten wir denn immer meistens?
Bei unseren Rezensionen?
Ja.
Na, wir haben ja schon 1-2 Facts genannt und ich würde einfach mal sagen, es geht um Get Out und würde das mit einer Synopsis versuchen zusammenzufassen.
Das war auch eine rein rhetorische Frage. Ich freue mich immer auf deine Synopsis.
Das weiß ich
und,
ja bei
und
dir
bin
nicht.
Immer nie ganz sicher, ist es jetzt was er gefunden hat und das seinen hohen Ansprüchen genügt oder hat er sich hingesetzt, wie das schon vorgekommen ist, und hat selber was runtergeschrieben? Was nee. Ist diesmal?
Nee. Nee. Sagt ich hab doch schon mal gesagt, ich bin so ein fauler Typ. Deshalb Hut ab an die Leute, die das immer schreiben, gegen Geld. Und ich lese einfach mal vor, eine Zusammenfassung von Get Out. Kannst du ein bisschen gruselige Musik dazu machen? Ich probier's ohne. Zitat. Der junge Afroamerikaner Chris soll endlich die Eltern seiner weißen Freundin Rose kennenlernen. Seine Nervosität legt sich, als er auf dem Familienanwesen mit offenen Armen begrüßt wird. Doch schnell muss Chris feststellen, dass mit seinen Schwiegereltern in Spee irgendetwas nicht stimmt. Bizarre Zwischenfälle und verstörende Entdeckungen verwandeln den vermeintlich entspannten Antrittsbesuch schlagartig in einen ausgewachsenen Albtraum für Chris. Schockierender, als er ihn sich je hätte vorstellen können. Punkt, Punkt, Punkt. Zitat Ende.
Wow.
Ist doch gut.
Ja.
Ich will es auch nicht mehr beurteilen, was die anderen Leute schreiben.
Die ersten drei Minuten des Films ein bisschen erklärt und dann einfach nur.
Die ersten drei Minuten, das geht locker bis. Die erste Stunde ist damit abgefrühstückt.
Oh, gut.
Gut, soviel zur Synopsis. Bevor wir das erste Mal zusammenfassen, würde ich sagen, Eckdaten.
Ja, bitte, müssen wir immer machen, gehört halt dazu.
Wir versuchen es diesmal ein bisschen zu komprimieren, nicht wie beim letzten Mal, als uns die Zeit ein bisschen weggerannt ist.
Was?
Nein. Ich habe es schon erwähnt.
Alles immer perfekt.
Ein Film von Jordan Peele und auch sein erster langer Feature-Film.
Genau, das ist halt die spannende Sache. Wenn man ihn überhaupt kennt, gerade in Deutschland, wo es auch nie so ganz final rübergeschwappt ist, kennt man ihn als Darsteller, Autor und Darsteller von der Comedy-Serie Key & Peele. Die super ist übrigens.
Also eher aus dem Comedy-Bereich.
100% aus dem Comedy-Bereich, ne? Und dann haben sie gemeinsam gesagt, wir hören auf und wollen da so ein paar andere Richtungen verfolgen. Beide dann auch in diversen, vor allem Key. In vielen Filmen als Nebendarsteller häufig unterwegs, ne? Oder hier in Netflix-Serien. Er verschwand dann war relativ schnell klar, dass er an einem Film arbeitet und dass es irgendwie ein bisschen in die Horrorrichtung gehen soll, wo alle direkt gesagt haben, okay. Überraschend jetzt, alle haben wahrscheinlich gedacht, es wird Comedy sein.
Wobei sie 2016 ja zusammen nochmal für Keanu zusammengespielt haben.
Bei Keanu aber haben sie zusammengespielt, das ist korrekt. Genau. Das war, glaube ich, das erste Projekt, das nachdem Key & Peele endete, gemacht haben.
Da bin ich gar nicht so im Bilde mit der Timeline.
Keanu.
Und um es kurz abzuschließen, und jetzt gut. Beide ja zum Beispiel auch Sprechrollen in Toy Story haben. Toy Story 4, der bald in die Kinos kommt, da haben wir ja auch schon öfters in den Updates drüber gesprochen.
Aber trotzdem spannend, ne? Jordan Peele kam halt als Comedy-Schreiber und Darsteller und sagt, ich schreibe und directe jetzt, ich sag mal grob, einen Horrorfilm.
Weil er auch riesiger Fan ist, wie er selbst sagt, von Horrorstreifen.
Ja, kann man ja sein. Das macht dich aber nicht automatisch dann auch zu einem guten Regisseur.
Das stimmt allerdings.
Du bist halt mit einem anderen Background geprägt und es ist dann halt immer natürlich schwer auszubrechen. Aber ich fand es spannend, als ich das gehört habe. Und dann kommt natürlich hinzu, dass das ein, ich meine, es gibt keine Erwartungshaltung, wenn es dein erster Spielfilm ist.
Das stimmt.
Das heißt, du hast dann da aber trotz allem natürlich irgendwie was abzuliefern erstmal, um auch ernst genommen zu werden, meine ich, wenn du das halt machst, ja. Und ob man den Film jetzt gut findet oder nicht, das ist ihm mal auf jeden Fall gelungen, denke ich.
Ja.
Das können wir schon mal vorwegnehmen halt.
Das können wir vorwegnehmen und das hat ihm auch die Tür geöffnet, direkt nachzulegen. Und das war nämlich auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute Get Out in der Rezension haben. Nämlich nächste Woche kommt kommt der Nachfolger in die Kinos und zwar Us,
wir.
Zu Deutsch Wir.
Uff.
Genauso ein Gruselfilm hatten wir auch schon im Update. Könnt ihr euch gerne nochmal den Trailer bei YouTube reinziehen.
Genauso ein Gruselfilm.
Naja, also genauso oder das gleiche Genre.
Genau.
Wie Get Out. Aber Us geht da schon ein bisschen mehr in so eine Schocker, wirklich Horror.
Genau, würde ich auch sagen.
Angstmach-Richtung.
Genau. Also ich würde sogar sagen, dass Get Out eher Richtung, weiß ich nicht, so Psychothriller tendiert.
Er ist sehr subtil auf jeden Fall. Vor allem, wie gesagt, die erste Stunde angeht, also die ersten zwei Drittel.
Genau, er entzieht sich so ein Stück weit auch so einem klassischen Genre, finde ich.
Ja,
permanent.
Ja.
So, und Us, zumindest den Trailer, über den wir gesprochen haben, den ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet, legt sich, glaube ich, relativ fest auf ein Horrorgenre.
Das geht
relativ
schon
deutlich. Also da ist irgendwie das auch all-in gegangen. Und Jordan Peele.
Jordan Peele.
Bin sehr gespannt.
Ihm hat man für diesen Film 4,5 Millionen US-Dollar in die Hand gegeben. Mach mal, Jung. War ich überrascht, ehrlich gesagt.
Das war ich auch überrascht.
Bei 4,5 Millionen ist nicht viel.
Ja, der aufmerksame Zuschauer weiß, dass wir das immer so ein bisschen mal auseinandernehmen und im Auge haben. Und unsere allererste Review war Upgrade. Das tendierte Budget in sehr ähnlichen Gefilden. War aber natürlich eine komplett andere Baustelle. Hier, wenn überhaupt, war es halt, glaube ich, eher irgendwie Practical Effects, Props, Location, keine Ahnung, wo man ein bisschen sich austoben konnte bei...
Ja, und die USA an sich, die haben vielleicht ein bisschen teurer.
Und wenn du in den USA drehst, wird es sicherlich teurer, wohingegen wir halt bei Upgrade zum Beispiel auch sehr aufwendige, sehr, sehr gut gemachte Special Effects und so weiter hatten. Aber? Und das ist halt der springende Punkt. Bei 4,5 Millionen, genau wie bei Upgrade oder... ich meine, wir hatten es ja sogar bei Baby Driver, der wesentlich mehr gekostet hat. Und wir haben ja versucht, dann die Rechnung zu machen, wie viel, also was ich sagen will, ist, je weniger ein Film in der Produktion kostet und je nachdem, wie viel Werbung du dafür machst, desto weniger muss er unterm Strich halt eben am Boxoffice auch einspielen, um kommerziell wenigstens erstmal Break-Even zu erreichen oder halt einen Gewinn zu erwirtschaften für alle Beteiligten. Und wie viel hat denn jetzt Get Out eingespielt mit seinen 4,5 Millionen?
Get Out hat bis heute schätzungsweise 255 Millionen Dollar eingespielt.
Das ist
Wenn du jetzt gerade getrunken hast, um wieder das Wasser auszuspucken, dann muss ich es nochmal wiederholen, weil das hat gerade nicht geklappt.
Das wäre die angemessene Reaktion gewesen an der Stelle, ja. Aber ich habe die Zahl ja irgendwie auch rausgesucht und hatte das Wasser ausspucken, also quasi off-camera schon. Ist noch mehr als Baby Driver eingespielt hat, richtig?
Das ist ungefähr gleich viel. Ich glaube, da waren 230.
Genau, also ein bisschen mehr, ja. Aber hat eben auch nur irgendwie ein Sechstel gekostet.
Eine kleine Anekdote: Für das, was Get Out eingespielt hat, hätte man gerade so Mission Impossible Fallout produzieren können.
Das stimmt, aber im Verhältnis hätte, wenn du es anhand dessen festmachst, hätte irgendwie Mission Impossible irgendwie 20 Milliarden einspielen müssen, um beim ähnlichen Faktor anzukommen, was die Produktionsfirmen hier für Get Out rausgekriegt haben. Ja. Für den Wareneinsatz, den sie reingegeben haben, sind wir mal ehrlich. Halt, ne?
Das ist schon fett.
Das ist halt schon immens. Und das ist halt auch genau der Grund, warum wir jetzt 2 Jahre später halt Us bekommen dürfen. Ja, also das Vertrauen da in die Story, in das Drehbuch und in Jordan Peele da Regie zu führen, obwohl er das vorher auch noch nie gemacht hat für einen Feature-Film. Ja, also da überhaupt keinen Track-Record hat. Das ist voll aufgegangen, die Gleichung.
Aber auch hier sieht man auch wieder im Vergleich auch mit den anderen Filmen, die wir bis jetzt in den Reviews hatten. Man hat entweder Filme, die extrem wenig kosten heutzutage. Baby Driver ist da so eine kleine Ausnahme von der letzten Folge. Oder die unglaublich viel Geld kosten, wo man auch so viel reinbuttert. Da muss einfach der Erfolg groß werden. Star Wars, Mission Impossible, die ganz großen Franchises. Und so diese moderate Mitte, die fehlt heutzutage gefühlt so ein bisschen. Mal also sehen, ob sich das wieder ein bisschen eingroovt irgendwann.
Es nimmt, finde ich, tatsächlich ab, gebe ich dir recht, genau. Und das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst, ne? Wenn da halt eben, keine Ahnung, siehe Mission Impossible oder irgendwelchen Avengers oder generell Superheldenfilme, wenn du deine 200, 250, 300 Millionen reinbutterst, ist natürlich ein super Risiko und dann musst du natürlich auch irgendwie davon ausgehen, dass dir das dann halt wieder reinholt und nicht jede große Produktion ist eben ein Milliardenfilm, ja. Und wir haben halt dann einfach des Öfteren auch große Studios gehabt, wo das halt gefloppt ist. Ich meine, wir hatten es ganz kurz zumindest angerissen, um jetzt mal einmal abzubiegen.
Oh.
In unserer Top-10-Folge am Ende. Du hast da einen Film erwähnt, den du vielleicht aus 2018 nicht ganz so gut fandest, als du im Kino warst, der auch sehr, sehr, sehr aufwendige Special Effects hatte.
Ach so, jetzt, okay.
Und auch richtig Geld gekostet hat, glaube ich.
Dürfen wir den Namen nicht nennen, oder?
Doch, sag ihn halt.
Mortal Engines, meinst du?
Richtig, genau. Ich wollte es einfach nur noch mal...
Jetzt bin ich wieder der Doofe,
ne? Nein, dass du es auch noch mal vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt.
Das stimmt.
Ich habe jetzt die Zahlen von Mortal Engines nicht im Kopf, aber war rein von den Effekten halt unglaublich teuer und ist halt super gefloppt. So, das kann halt immer passieren. Aber von daher ist, glaube ich, so ein kleines Budget schneller mal freigegeben und schneller produziert. Und was auch, glaube ich, der Grund ist, warum das zunimmt. Genau. Also, ja. Großes Budget, großes Risiko, muss man einfach so sagen. Da setzen halt dann die großen Studios auch auf ihre Cash-Cows, siehe Star Wars, siehe Marvel Cinematic Universe und so weiter. Aber du kriegst auch einen soliden Film auf die Beine gestellt mit einem nicht mal 5 Millionen Dollar Budget.
Richtig. Was hat man damit gemacht? Man hat das Geld innerhalb von 23 Tagen versucht zu verbrauchen, beziehungsweise hat dafür Zeit gehabt, um das Ding abzudrehen.
Finde ich extrem kurz, ne? Kurzer Turnaround.
Ist glaube ich, auch so. Wie Upgrade, wie Will the People,
ja,
geht
ja,
alles
also,
so in diese drei, okay, vier Wochen Richtung.
Ja, weil wahrscheinlich für das Geld eben auch nicht mehr Casting Crew halt bezahlt kriegst, ne? Ja.
Gedreht in Fairhope und Mobile in Alabama, also in den Südstaaten der USA. Man wollte eigentlich in Los Angeles drehen, habe ich gelesen. Und dann kam aber irgendwie das Produktionsstudio und meinte, steuerliche Gründe und so, das wird ein bisschen eng alles mit der Kohle. Sucht euch mal was anderes.
Und du fragst dich immer, warum ich auch gerade bei den News immer wieder mit dem Motivationsfaktor Geld um die Ecke komme.
Ja.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Weiter.
Ich find's halt witzig, dass man sagt, Westküste, nee, New York vielleicht Alternative, macht vielleicht auch keinen Sinn, aber dann sich irgendwo in den Südstaaten zu treffen, wo man erstmal alles hinkarren muss. Ich weiß nicht, wie in Fairhope, Alabama.
Das ist halt die Frage, ne? Ich meine,
die Industrie funktioniert.
Ich auch nicht, aber ich weiß nicht, ob da alles hinschiffen musst. Du wirst sicherlich auch irgendwie Crew und auch Equipment schon da haben. Also
wird jetzt kein Riesending sein, ja, aber. Ja.
Okay. Ich glaube, so diese reine Logistik ist nicht das, was es halt so richtig teuer macht.
Nee, es ist wahrscheinlich die, Sachen die, anmieten.
Die Manpower halt, ne?
Die Manpower, ja. Und wenn dann vielleicht Alabama sagt, wir haben ja irgendeinen Fonds, da können oder irgendeinen, ja, irgendeinen hier Zuschuss, den wir euch da geben können, kommt, dann macht es da. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Get Out war dann für 4 Oscars nominiert.
Genau, also
was für ein Debütfilm natürlich auch ein Riesending ist.
Das ist auch, wie gesagt, glaube ich, der Grund, warum er dann halt unterm Strich so eine Welle gemacht hat, unabhängig, also weil er eben nicht nur kommerziell sehr, sehr oder solide erfolgreich war, wie wir gerade schon jetzt ausgiebig ausgewertet haben, sondern er hatte halt eben auch in der Awards-Season ordentlich abgesahnt, war auch für etliche weitere Preise nominiert, die er teilweise auch gewonnen hat, Golden Globes und so weiter, aber natürlich hervorzuheben, du hast jetzt schon angefangen, 4 Oscar-Nominierungen.
Genau, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller und bestes Originaldrehbuch.
Und genau, das sind also nicht irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen B-Oscar-Kategorien, sondern das sind so die, wo die Leute wirklich hingucken. Ne? Also bester Film.
Das ist schon eine Hausnummer.
Genau, und das mit deinem Debütfilm, das sind gar keine großen Fußstapfen für Us, in die da Jordan Peele tritt.
Und das Tolle ist ja, anders als bei Baby Driver letztens, das Ding hat ja auch noch was gewonnen. Und zwar den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Und damit stellt Jordan Peele mehr oder weniger eine Ausnahme dar, denn zum einen ist er als Afroamerikaner, als Schwarzer, gerade mal der 4., der diese Nominierung bekommen hat und der 1., der sie gewonnen hat. Und das ist natürlich auch schon eine Leistung.
Klar.
Was heißt Leistung? Es ist auf jeden Fall eine Ausnahme, die es hervorzuheben gilt.
Richtig. Beim ersten Versuch. Mit einem ersten Feature-Film.
Das kommt noch dazu.
Also, ja. Wahnsinn, super erfolgreich.
So, und dann kommt auch noch dazu, Horrorfilme generell bei den Oscars oder in Hollywood sind ja eh immer nicht so an vorderster Front dabei.
Richtig, ja, die sitzen da an der gleichen dunklen Schublade wie irgendwelche Superheldenverfilmungen, mal Black Panther jetzt abgesehen.
Und die letzten Horrorfilme, die als bester Film nominiert wurden,
hast du rausgesucht?
Ja, das war zum Beispiel Black Swan 2010.
Ja, der entzieht sich aber auch so ein bisschen dem Genre, genau wie Get Out,
ja,
die jetzt zu sehr zu vergleichen zu wollen.
Ja,
aber
ja, ist halt nicht so, deshalb wahrscheinlich auch zu Recht, weil es ein bisschen was anderes ist und aus dem Genre so ein bisschen raustritt. Und davor Sixth Sense, 99.
Sagt mir nichts.
Also es geht um Folgendes.
Wobei, 20 Jahre alt kann man, glaube ich, mittlerweile drüber sprechen.
Es ist Common Knowledge, also bitte. Sei es drum, kommt nicht so oft vor. Riesenleistung und, glaube ich, gerade auch für die schwarze Szene unglaublich wichtig.
Ja.
Unglaublich großer Subtext, der da mitschwingt. Und auf jeden Fall auch verdient, wie wir gleich im weiteren Verlauf unserer Rezension zu sprechen kommen. Ja. Was da ganz interessant ist, ich habe das hier schon mal mit reingepackt. Oder soll ich später? Ach, jetzt habe ich schon erwähnt. Wer vielleicht Get Out schon gesehen hat und die DVD Blu-ray zu Hause rumlümmeln hat, ist einer der wenigen Filme, die ein alternatives Ende haben.
Und ein fertig produziertes, durchproduziertes auch alternatives Ende, ne?
Richtig.
Also kein durchs Color Grading gegangen, alles rucki-zucki fertig.
Also fertig, um es zu produzieren, aber nein, man hat sich für was anderes entschieden. Kommen wir aber gleich noch was zu sprechen. Aber vielleicht,
bitte,
ich glaube, wir packen es ganz zum Schluss vielleicht in die Videobeschreibung. Was wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung haben, Da muss man aber schon sagen, Achtung ist der Trailer. Wir packen immer den Trailer dazu. Wir packen auch den Link zur Blu-ray dazu, falls ihr die noch nicht habt, aber jetzt direkt schon unbedingt haben wollt. Könnt ihr alles anklicken. Aber der Trailer zu Get Out, der hat mich damals sehr angemacht. Aber er nimmt schon unglaublich viel vorweg. Du hast ihn, glaube ich, damals nicht gesehen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Den Trailer auf eigene Gefahr. Ich würde relativ viel geben, um noch mal komplett unwissend Get Out zu gucken. Also ihm noch mal ein erstes Mal zu sehen, ohne vorher den Trailer gesehen zu haben. Also wer auch immer ihn gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, vielleicht den Trailer skippen und direkt einfach erstmal gucken.
Ja. Wie ich auch gehört habe, es gibt ein, zwei Sachen, da musste Jordan Peele wirklich drum kämpfen, dass die nicht gespoilert werden in den Trailer. Und trotzdem sind immer noch ein, zwei Sachen dabei, wo ich sage so, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel, weil du siehst extrem viel von der Handlung, extrem viel von dem Filmverlauf, so Richtung Ende, wie er ausgeht. Und es wird schon so ein Twist angedeutet, wo ich sage so, nee, auf eigene Gefahr, wirklich. Wir verlinken ihn, aber Achtung. Kommen wir noch ein bisschen zu den Hard Facts. Kamera, wer war da dran? Toby Oliver.
Okay.
Hat man, glaube ich, so noch nicht gehört. Ist auf jeden Fall versiert. Hat Happy Death Day die Kamera gemacht und den zweiten Teil Happy Death Day to You. Jetzt dieses Jahr gerade erst rausgekommen. Wir hatten es in den letzten Update-Folgen. Deutsches Release. Und auch im letzten Update erwähnt The Dirt, der auf Netflix kommt. Die Biografie oder das Porträt von Matt LeCrew. Da auch gerne noch mal reingucken. Schnittmontage war diesmal nur ein Mann mit am Werk oder eine Person, sind ja sonst meistens immer mehrere. Gregory Blotkin, auch da nicht unbewandert, Paranormal Activity, also hat er sogar diverse montiert, geschnitten, ein, zwei auch mitproduziert oder Regie. Auch Happy Death Day gemacht und zuletzt unter anderem Game Night vom letzten Jahr, wo ich ja extrem hin und her gerissen war von diesem Film, muss ich sagen. Hm. Hast du den gesehen?
Mhm.
Ja, okay.
Ich fand's nicht so schlimm.
Ich lass das mal so stehen. Bei der Musik Michael Abels. Sehr interessant, ist seine erste Filmarbeit, war vorher schon als Komponist unterwegs und hat viel mit Musik gemacht, ist aber hier zum ersten Mal von Jordan Peele, wie ich es gehört habe, auf YouTube entdeckt worden und der meinte dann so, ja, das, was er so kann und was ich am Beispiel gehört habe, ich glaube, er kann den Leuten richtig Schiss machen mit Musik.
Funktioniert, ja.
Und ich glaube, es funktioniert
super einigermaßen. Super unangenehm.
Ist schon gut, ne?
Ja, ja.
Also Musik, finde ich auch, hat einen, wie soll ich sagen, einen klassischen Touch. Hat mich so ein bisschen an an die 60s erinnert. Ja. Also wirklich so
oldschool.
Ganz kleines, ganz kleiner Orchesterverschnitt ist eigentlich
wenn total überhaupt, irgendwie klingt so ein bisschen nach irgendwie einem Quintett oder so, einfach nur Minimalbesetzung gefühlt und von Streichern, ne?
Streichern, die immer natürlich so die Spannung anstreichen.
Was super, wirklich super unangenehm ist, weil es auch ewig läuft teilweise.
Und dann, was man wirklich eher von alten Filmen, finde ich, kenne, so dieses Harfengezupfe. Karpfengezupfe. Nein, das Harfengezupfe. Aber durchgängig weg. Und wer zum Beispiel ein Spotify-Konto hat, da kann man sich den Soundtrack komplett anhören. Das sind irgendwie 40 Stücke für den Film. Und es klingt unglaublich ähnlich, aber es zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch den ganzen Film. Man hat aber auch relativ viel lizenzierte Musik. Teilweise von Donald Glover zum Beispiel kommt drin vor, ein paar klassische Stücke. Und es gibt aber auch ein, zwei Sachen, fand ich ganz witzig. In einer Schlüsselszene wollten sie I've Got a Friend in You und haben sie einfach gesagt, war lizenzrechtlich zu teuer. Wir schreiben die Szene um. Wo ich denke so, ja, war ganz okay für diese Szene. Aber dafür ganz, ganz gut eingesetzt. Und wer vielleicht auch schon den Us-Trailer gesehen hat, Jordan Peele hat auch so ein Händchen für Musik. Teilweise Subtext, teilweise beschreiben die Liedtexte, was passiert. Und gerade bei Us, der Eröffnungssong, der ist in, jetzt muss ich nochmal gucken, in, wo habe ich es denn geschrieben? Ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Doch, in Swahili wird das gesungen, also Swahili in unserem Sprachgebrauch, also in der afrikanischen Sprache. Und wenn man es übersetzt, schwingt auch schon so ein warnender Text mit, was sehr interessant ist. Und da hat Michael Abels auch eine sehr coole Arbeit abgeliefert, wie ich finde. Und hat jetzt auch für Us dementsprechend den Soundtrack quasi als sein Zweitwerk komponiert. Kommen wir zum Cast. Da in der Hauptrolle Daniel Kaluuya. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in Black Mirror 2011.
Ja, Dito.
Da also, sind wir zum ersten Mal aufgefallen.
Erste Staffel direkt, ne?
Kommt ja auch ursprünglich aus Großbritannien, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht, ob er in London geboren ist, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Hört man ihm überhaupt nicht an.
Guter Schauspieler halt, ne?
Ja, geht super auf in seiner Rolle als ja Afroamerikaner. Und zuletzt gesehen, letztes Jahr zum Beispiel in Widows oder Black Panther.
Ja, ja.
Irgendwas hinzuzufügen?
Nee.
Gut. An seiner Seite seine weiße Freundin Allison Williams. Viele Serien, ein, zwei irgendwie theaterbehaftete Stücke, aber jetzt ihr erster Featurefilm. Genau wie bei Jordan Peele, genau wie bei Michael Abels, auch hier eine Premiere auf der großen Leinwand. Dann Catherine Keener. Das ist schon eine größere Nummer. Also jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt bekannt, aber war zum Beispiel in Being John Malkovich dabei, hat eine sehr prominente Rolle gespielt. Und 40-Year-Old Virgin mit Steve Carell. Also hier Jungfrau 40 männlich sucht von 2004.
Genau.
Hat da, ja, die Freundin, die Liebelei an Steve Carells Seite verkörpert. Und spielt hier eine richtig creepy Rolle. Dann Bradley Whitford. Da muss ich erst überlegen, muss man aber auch kramen. Hat seit den 80ern spielt in unglaublich vielen kleinen Produktionen, auch ultra vielen Serien mit.
Sind alles irgendwie unterm Strich, ob man jetzt die großen Filme zuordnen kann oder nicht, irgendwie Gesichter, die man alle schon mal gesehen hat.
Ja, ihn kann man gesehen haben. Ja. Cabin in the Woods, Handmaid's Tale, zweite Staffel tritt er kurz auf. Dann jetzt kommt ins Kino, werden es im letzten Update Destroyer, da hat er eine kleine Rolle. Und Godzilla 2 wird er zu sehen sein dieses Jahr. Dann Caleb Landry Jones, genauso ihre kleine Rollen, war zum Beispiel 2017 neben Get Out in The Florida Project und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zu sehen. Und ansonsten kleiner Geheimtipp, würde ich so sagen, Lil Rel Howery, auch wenig bekannt, erst seit wenigen Jahren aktiv, hat man jetzt zuletzt in Bird Box gesehen.
Das stimmt.
Spielt da
auch eine kleine Rolle.
Ja, eine sehr kleine Rolle. Ein bisschen artverwandt, würde ich sagen. Auch so ein bisschen.
Ja.
Bisschen nerdy. Dadurch, dass er auch ein paar Funde mehr hat, ist er immer so ein bisschen süß, knuffig irgendwie in seiner Art und Weise. Und klaut hier aber oftmals so den anderen die Szene vor der Nase weg. Und bin mal gespannt, was da noch so von ihm zu sehen sein wird und was er so für Rollen spielt in den nächsten Jahren. So viel zu den harten Fakten. Wollen wir in die Analyse gehen?
Unbedingt.
Dann wollen wir noch mal kurz probieren, die Handlung zusammenzufassen. Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. Es geht um einen Afroamerikaner, der eine weiße Freundin hat und jetzt zum Stelldichein bei seinen Schwiegereltern vorbeischauen soll. Liebe ist relativ jung, man kennt sich seit 4 bis 5 Monaten.
Genau.
Und wie ist das dann, als Afroamerikaner der weißen Freundin den Schwiegereltern vorgestellt zu werden?
Genau, sie ist, glaube ich, hier eine von den ganz, westlich Erzogenen, ne, die sich da überhaupt keine Gedanken macht, glaube ich. Er macht sich da sehr wohl Gedanken. Die ganze Figur legt halt ein bisschen nahe natürlich, dass er seine Erfahrungen einfach schon gemacht hat. Ne? Gerade irgendwie wahrscheinlich auch mit älteren Semestern potenziell Vorurteils behaftet und der Film macht sich auch einen Spaß daraus, jedes Klischee mitzunehmen, ne? Dass so weiße Leute, die irgendwie auf Schwarze treffen, rauskramen, weil sie die Leute nicht als erstes irgendwie als Person wahrnehmen, sondern irgendwie als Schwarze und erstmal kramen müssen mit, oh ja, ich weiß ich nicht, ich kenne da, ich habe auch einen schwarzen Kumpel schon, so, von daher bin ich cool oder ich hätte noch. Ich fand Obama super und alles, was so an, oh, was kenne ich vielleicht für Sportler, wo ich sagen kann, dass ich sie gut finde, was halt alles super unnötig ist, aber was du wahrscheinlich dein ganzes Leben an Erfahrung gemacht hast einfach. Und er kann da, glaube ich, so ein bisschen, zumindest am Anfang, ist er der Meinung, er kann seine Schwiegereltern besser einschätzen, als seine Freundin glaubt, wie schlimm es wird und unangenehm es wird. Und als sie dann dort ankommen, ist es halt eben auch direkt ein bisschen peinlich einfach. So, für alle Beteiligten gefühlt, ne? So, ohne dem jetzt irgendwie vorwegzunehmen. Nichts Schlimmes alles, ja?
auch weniger schlimm, glaube ich, für ihn.
Genau, weil er hat mit diesem Fettnäpfchen in diese Treten voll gerechnet, aber sie ist halt super, super sauer auf ihre Eltern, ne, irgendwie.
Wobei sie gar nicht so unbedingt in diesen, ich sag's mal, diese schwarzen Fettnäpfchen treten. Nee,
aber
sie sind einfach nur natürlich total überdreht, nett und wollen alles recht machen und fragen natürlich so unangenehme Details, wie lange seid ihr denn schon zusammen?
Ja.
Habt ihr nicht gesehen und ja. Das kann schon sehr unangenehm werden. Aber er stellt dann fest, er ist ja, ich weiß gar nicht, wird nicht angerissen, ob er Hobbyfotograf ist, aber er scheint schon eher professioneller Fotograf zu sein.
Er ist Künstler. Ja, genau.
Er ist Künstler.
Er hat Bilder hängen. Er spricht bei der Familienfeier ja auch mit einem da, der von zugehörigen, genau, der glaube ich eine Kunstgalerie hat. Und also der ist da in den Szenen schon bekannt, glaube ich.
Und er hat dadurch auch eher ein wachsames Auge als Fotograf und ihm fallen relativ schnell Sachen auf, die ihm zum einen sauer aufstoßen. Das sind zum Beispiel die schwarzen Angestellten im Haus der weißen Familie.
Die seine Freundin auch dezent verschwiegen hat, dass die existieren, ne?
Genau. Und nicht nur das, sondern die für ihn nach und nach auch immer mysteriöser und merkwürdiger wirken. Und generell scheint aber auch mit den Eltern und dem Haus allgemein irgendwas nicht zu stimmen.
Man muss ja dazu sagen, es ist halt auch ein bisschen unangenehm. Die Mutter ist Psychologin und gefühlt fängt sie auch jedes Gespräch direkt so mit so einer Pseudo-Analyse an, weil du irgendwie aus deinem Job nicht rauskommst. Das persönlich fände ich auch ein bisschen unangenehm. Ja, also musst dich auch irgendwie normal unterhalten können, ohne dass du direkt irgendwie Angst haben musst, dass dich der Gegenüber analysiert und vielleicht abstempelt irgendwie. Sie thematisieren ja das Rauchen halt. Also kann ich gut nachvollziehen, so das erste Date und dann, ja, schwierig. Aber er ist, glaube ich, wie gesagt, extrem tiefenentspannt, so trotz allem. Also er macht das ja für seine Freundin und so mit diesen klassischen irgendwie Rassenklischees hat er schon gerechnet. Mhm. Sagt er selber, hat auch schon ganz anders erlebt, ist alles total harmlos, ja.
Was so einen kleinen Höhepunkt dann gibt, wo sich ein bisschen wieder in die andere Richtung bewegt, ist, dass unwissend von seiner Freundin oder auch nicht, sich eine Familienfeier oder eine so Verwandtschaft, Bekanntschaft zusammenfindet.
Passiert jedes Jahr,
die seine Freundin Rose anscheinend vergessen hat. Und es kommen plötzlich unglaublich viele Gäste auf das Grundstück.
Ist ganz großer Stil, wobei das klar war, dass es in ganz großem Stil ablaufen wird, weil sobald sie da auf das Grundstück ein reinfahren und du auch das Haus und das Anwesen siehst, weißt, dass das irgendwie eine Familie ist, wo Geld da ist. Und ich meine, wie gesagt, der Papa ist Arzt, sie ist Psychologin, also da ist sicherlich irgendwie Geld da. Mhm. Ne? Und entsprechend groß wird dann da auch diese Familienfeier irgendwie aufgezogen, zelebriert, ne, mit Dutzenden, vielleicht sogar irgendwie 100 Gästen, na, Wahnsinn.
Und da wird's dann nämlich schon unangenehm. Da hast komplette Belegschaft ist weiß, ein gehobenes Alter oder fast schon eher so Rentenalter, sind auch ein paar dabei, die schon so die ersten Gebrechen haben. Mhm. Und da wird's halt wirklich unangenehm, weil da kommen dann so Fragen wie, ach, ist der gut gebaut, so als Schwarzer? Oder ist es halt wirklich dann das, was man sagt, so was geht's dann im Bett auch besser? Oder es kommt so ein älterer Mann an, der sagt, hier, ich kann gut golfen, ich kenne Tiger Woods unter anderem.
Ja, den einen Schwarzen, den er wieder kennt.
Den einen Schwarzen, der mir gerade einfällt. Ne? Und das sind schon sehr unangenehme Fragen. Und er trifft dann aber bei der Familienfeier auf einen anderen jungen Schwarzen, den er vom Tun und Gehabe aber überhaupt nicht einschätzen kann. Und da fangen halt so die richtigen, kommen die richtigen Fragen in ihn hoch, die er nicht ohne weiteres beantworten kann.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, wie weit man bei dem Film jetzt noch die Handlung beschreiben kann, ohne jetzt schon groß in das Spoiler-Territorium zu treten.
Ja, also wie gesagt, auch bis zu dem Punkt, ne, ist ja wahrscheinlich irgendwie schon eine gute Stunde tatsächlich auch vergangen.
Ich habe mal auf die Uhr geguckt, es ist wirklich so eine Stunde, wo du immer noch nicht weißt, um was geht's jetzt, aber du hast so einen Eindruck, dass ich will jetzt erfahren, was passiert.
Genau, aber der Film bleibt halt aber auch vage. Du hast so deine typischen irgendwie Horrormomente, du hast so den ein oder anderen Schockmoment, du hast irgendwie...
Jemand läuft im Hintergrund plötzlich durchs Bild,
jemand läuft durchs Hintergrundbild ein. Ja, irgendwo ist irgendwie random vielleicht mal eine Tür angelehnt, die vielleicht vorher nicht angelehnt war und du, wenn du, wie gesagt, den Trailer vielleicht auch nicht gesehen hast, weißt nie ganz genau, ja, es ist irgendwie gruselig schon, es ist auch eine komische Stimmung, aber du weißt nie, in welche Richtung der Film jetzt wirklich geht. Also er bleibt total vage, ja. Ich meine, im Zweifel kann nach der Stunde auch aus der Tür noch irgendwie, keine Ahnung, ein japanisches Gruselmonster an der Decke lang krabbeln oder so. Du weißt halt eben nicht, was dich erwartet, weil der Film komplett dich da noch im Dunkeln lässt.
Ja.
Und trotzdem sitzt du schon da und fühlst dich so ein bisschen unwohl in deiner Haut. Das schafft er dann trotzdem.
Ja.
Obwohl du halt keine Ahnung hast, was dich jetzt nur wirklich erwartet halt.
Richtig.
Was ich super finde übrigens. Du hast doch bestimmt irgendwelche Notizen vorbereitet.
Ja, ich habe noch ein paar Notizen vorbereitet, um die Handlung einfach hier abzuschließen für uns.
Ja.
Weil, betreten langsam die letzte halbe Stunde der Handlung im Film und da läuft es ja langsam dann, ne, auf den, ich sag, auf die Auflösung, auf den Twist hinaus, ne, was passiert eigentlich?
Genau, also ist auch nicht nur ein Twist wie gesagt, als unbefleckter kommt es halt auch super unerwartet.
Ja.
Gehen auch all in und eine Sache, die mir jetzt nochmal aufgefallen ist beim Gucken, will ich nochmal dazu sagen, vielleicht irgendwie für, ja. Ich meine, ja, es ist irgendwie Horror, Psycho, Thriller, Zeugs. Der Film lässt sich eigentlich relativ gut weggucken, aber am Ende ist es dann schon auch, geht's auch ein bisschen blutiger zu. Das möchte ich, ist ein leichter Spoiler, würde ich aber gerne nicht unerwähnt lassen, weil das im Kontrast zum restlichen Film dann da schon ganz schön zur Sache geht auch. Sollte man vielleicht nicht drauf gefasst sein, sollte man aber d'accord sein, sowas zu sehen. Nur der Vollständigkeit halber, ja. Genau. Und ansonsten lass uns doch deine Notizen durchgehen, weil das
vielleicht fallen uns ja noch mal ein, zwei Sachen ein, die wir dann auch näher
besprechen. Na, das sowieso, aber es macht auch immer
Als
Leitfaden total Sinn jetzt hier.
Ja, ich habe versucht, wieder zwei Hypothesen aus den Fingern zu saugen,
wie
ich
das bei Ronnys Hypothesen
Reviews immer mache. Genau, ich habe zwei mitgebracht und die erste Hypothese ist: Get Out ist ein geniales gesellschaftskritisches Sozialdrama. Und die zweite Hypothese lautet: Get Out ist sehr simpel, aber auch sehr clever konstruiert. Und da kann man ja dann das Gute wie das Schlechte herausziehen. Wir versuchen das mal näher zu beleuchten. Ich habe das hier aufgeteilt in Pros und Cons, also die Pros und die Kontras. Und ich fange mal mit den guten Sachen am Film an. Was hat mir sehr gut gefallen am Film? Du hast es ein bisschen vorweggenommen. Es ist so ein leichter, eigentlich schon größerer Genre-Mix. Und ich will jetzt nicht wieder sagen, wie bei den anderen Filmen, ein neues Genre wurde mit Get Out definiert.
Was muss, das muss. Aber nein, so weit würde ich gar nicht gehen.
Aber ich glaube, da sind wir auch d'accord mit den Reviews und Pressestimmen, die es insgesamt so gibt. Das ist eine coole Mischung aus Horror, Thriller. Es hat aber auch so leichte Komödienanteile. Aber es hat auch so eine satirische Note auf jeden Fall. Und das verknüpft oder wird ganz gut im Film verknüpft. Und die Ausgangsbasis für das alles ist halt eine bekannte Alltagserfahrung. Für die Jüngeren jetzt vielleicht nicht, aber man kennt das vom Hörensagen. Man trifft die Schwiegereltern in Spee oder die Eltern der Freundin an sich. Und das löst sich schon als allererstes so ein bisschen von dem Genre-Standort. Keine Ahnung, die junge Clique fährt in den Wald zum Campen.
Genau.
Man bezieht ein neues Haus, was auf einem Indianerfriedhof gebaut wurde oder was auch immer, ja. Und das ist halt sowas, wenn du was Vertrautes hast, wo du dich direkt mit identifizieren kannst, dann ist der Schock, dass es plötzlich sich dreht, dass irgendwas total Irres passiert, natürlich wesentlich größer und das greift einen natürlich
ist wesentlich nahbarer.
Genau.
Weil so eine Alltagsszene ist, in die sich jeder reinversetzen kann, vermutlich sogar viele Leute einfach erlebt haben, ne? Wenn du die Eltern des Partners triffst, erste Mal, ist immer irgendwie.
Das hätte ja schon für einen Horrorfilm gereicht an sich.
Genau, das ist immer super aufregend, von daher gut nachzuvollziehen. Jetzt haben wir da noch dieses Rassenthema einfach drin, ne? Das Bilderfilm ja auch. Und von daher weicht da, was das betrifft, auf jeden Fall vom, ich sag jetzt mal, wie du es genannt hast, Genre-Standard ab. Liefert uns aber ein total nachvollziehbares, nahbares Setting. Und das zu nehmen und dann so ein bisschen mit filmischen Mitteln, mit stilistischen Mitteln unangenehm zu machen, wo du wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr viel machen musst, weil kann super unangenehm werden, hast du selber gesagt, reicht zu einem Horrorfilm im Zweifel. ist super effektiv und wie gesagt auch erfrischend. anders. Ja.
Und das Tolle ist auch, du hast nicht am Anfang des Films eine Einstellung, wie jemand gemetzelt, gemeuchelt oder mit der Kettensäge irgendwie durch den Vorort läuft.
Aber es gibt was am Anfang.
Es gibt was am Anfang. Es gibt eine Eröffnungsszene, die dich schon ein bisschen auf den Film einstimmt, aber dich auch erstmal fragend da sitzen lässt.
Ist auch super abgefahren gedreht.
Auch Plansequenz?
Audiovisuell sehr spannend. Mhm. Auch interessant musikalisch untermalt.
Ja.
Kannst du aber halt letzten Endes überhaupt nichts mit zusammenreimen gefühlt. Gibt nichts vorweg. Wird auch dann über etliche Filmminuten nicht weiter thematisiert.
Erst am Ende eigentlich wieder.
Genau.
Kommt so ein bisschen auf. Und das ist, ein großer Vorteil von dem Film, dass bis auf die Eröffnungssequenz kriegst du halt keine blutigen Schocker, sondern du hast dieses alltägliche Setting. Du hast nicht unbedingt diese klischeebehafteten Figuren, den Draufgänger, das Dummchen und einer, der auf jeden Fall irgendwie schon durchkommen wird in dem Horrorfilm.
Ja.
Und du erreichst den Spannungsbogen damit, dass immer mehr Details offenbart werden, dass irgendwas nicht rundläuft in dieser Familie, dass sie versuchen, anscheinend irgendwas zu verstecken. Und besonders creepy wird es auch, obwohl das der Hauptprotagonist ja gar nicht mitbekommt, dass zum Beispiel, wo diese Familienfeier ist, dass er durch die Räume läuft, alle sind am Schnacken und essen Snacks und dann verlässt er das Zimmer und alle schweigen plötzlich. Ja. Alle schweigen, weil er den Raum verlassen hat und alle achten jetzt darauf, was ist sein nächster Schritt, was macht er. Und das ist so ein richtiger erschreckender Moment, wo du denkst, okay, jetzt wird's echt nicht übernatürlich, aber irgendwas
ist im Busch.
Irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch.
Aber du hast es schon gesagt, ich meine, du hast halt deine Figuren, ja, du hast irgendwie die Eltern, Bruder, wie auch immer, offensichtlich versuchen, irgendwas zu verstecken. Und je mehr Leute du dann da auch hast, desto schwieriger wird das natürlich auch und desto mehr häufen sich auch diese WTF-Momente für den
WTF-Momente.
Für den Protagonisten einfach.
Ja.
Ja? Weil dass irgendwas nicht stimmt. Und so ist es halt eben auch genau für uns. Ja? Also je mehr Leute im Prinzip irgendwie in der Handlung dann vorkommen, desto mehr von diesen Momenten, dass irgendwas gar nicht hinhaut, gibt's auch und die werden auch extremer. Und kulminieren dann in dem großen Finale.
Das ist für mich auch so eine leichte Parallele gewesen zu Hereditary, wo man sagt, ja, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack.
Das stimmt.
Aber es ist halt ähnlich. Du hast halt so ein Familiensetting.
Stimmt.
Du hast irgendwo erst nach dem ersten Drittel so einen krassen Vorfall, der dich wirklich aus der Bahn wirft und zum Ende hin fliegt sowieso alles in die Luft. Ja. Und dieses langsame Anwachsen von dieser Spannung, du weißt nicht, wohin es führt, das aus so einem alltäglichen Setting heraus, das ist schon, das ist so unterschwellig, dass sich das einfach innerlich viel mehr auffühlt, als ja, irgendwie, wie gesagt, so ein Kettensägentyp, der von Minute 1 da irgendwie die Leute köpft. Ich habe aber noch zwei spezielle Punkte, wodurch es geschaffen wird, diesen Genre-Standard so ein bisschen zu verlassen. Der erste Punkt ist, ich hatte es mit der ersten These angerissen, diese gesellschaftskritische Basis. Also dieses Rassismus-Thema, was eigentlich gar nicht so aufdringlich mit dem Vorschlaghammer so eingebläut wird.
Er spielt damit.
Genau, kommt so unterschwellig halt immer mit.
So unterschwellig ist es jetzt nicht, weil es ja die Figur selber auch zum Thema macht, aber genau das ist halt, glaube ich, der Grund, warum es nicht so aufdringlich wirkt, weil es eben ganz natürlich irgendwie eingewoben ist in die reguläre Rahmenhandlung, die wir haben. Aber es hat natürlich diesen sozialkritischen Unterton und der ist natürlich auch gewollt, das hat er ja auch selber gesagt und das ist auch okay und es funktioniert ja halt.
Genau. Aber es ist jetzt kein, sag ich mal, Hauptpunkt der Handlung, aber du kannst daraus, wenn du darauf achtest, kannst du sehr viel rausziehen.
Kannst noch viel mehr ablesen, als jetzt einfach nur die Figur selber zum Beispiel erlebt.
Ne? Ja.
Keine Frage. Aber wie gesagt, es wirkt halt eben genau dadurch, dass es eben in die Handlung irgendwie mit einbezogen ist, sozusagen nicht aufdringlich.
Und das finde ich halt sehr gut gemacht. Du hast, es hat ja teilweise auch autobiografische Züge, wie er oft in Interviews gesagt hat.
Das hat er gesagt, ja. Ja.
Weil er ganz viel von diesem Alltagsrassismus einbaut. Also er selbst muss sich ja die ganze Zeit verstellen. Er hat quasi so zwei gespaltene Persönlichkeiten. Zum einen natürlich den schwarzen Jungen, der einfach nur sein Ding macht mit seinen mit seinen Wurzeln und zum anderen muss er sich natürlich irgendwie in dieser weißen Gesellschaft zurechtfinden, ist vielleicht eher ein bisschen passiv, um keinen auf den Schlips zu treten oder keinen irgendwie zu verärgern, also sagt, okay, habe ich überhört oder war ein Witz, der eigentlich total blöd ist, aber ich lache jetzt mal freundlich mit, muss ich also verstellen. Und wird vor allem in dieser Partyszene, wo die ganzen Gäste da sind, halt ausnahmslos zum Objekt gemacht, ja. Also entweder hast du Rassismus in der Form von irr, Schwarze mag ich nicht, oder dieses andere Extrem, wie es hier halt kommt, es wird halt glorifiziert. Also, oh, Schwarzer, der ist aber muskulös und der ist bestimmt besser im Bett. Und ah, hier Tiger Woods kenne ich. Wo man ja denkt, das ist genauso Rassismus, weil warum musst du jetzt unbedingt Tiger Woods rausholen? Du kannst jeden Golfer der Welt rausholen. Warum aus mit dem Tiger Woods? Der Schwarze ist wie ich. Auch das ist Rassismus. Und er greift auch hier sehr schön oder kommt zu einer sehr guten Zeit zu dieser Post-Obama-Ära raus, wo man eigentlich dachte ja so, dieses Thema Rassismus gehört der Vergangenheit in den USA so ein bisschen an. Aber gerade in seiner Amtszeit hat man ja extrem viel Black Lives Matter-Bewegung, Polizeigewalt gegen Schwarze. Das ist ja unglaublich nochmal hochgekocht in den letzten Jahren oder hat sich aufgrund bestimmter Ereignisse nochmal extrem intensiviert. Und das gibt dem Film auch nochmal so eine ganz politische und aktuelle Brisanz. Und was ich eigentlich, und was ich auch sehr gut fand, ist die eigentliche Grundbasis, dass man hier dieses gemischtrassige Pärchen letzten Endes als Basis für den ganzen Film hat. Was man ja so oft gar nicht sieht. Also irgendwie hat man in irgendwelchen Romcoms immer Weiße oder zumindest in den Hauptrollen, die sie irgendwie kennenlernen, eigentlich selten wirklich so zwei verschiedene Ethnien, die da zueinander finden und die halt wirklich den Ausgangspunkt der Handlung abbilden. Das fand ich auch ganz gut, weil es heutzutage immer noch erfrischend anders ist, muss man sagen.
Ja, es ist nach wie vor eine Sache, die irgendwie auffällt, warum auch immer. Und das ist ja auch, genau hier einer der Treiber in dem Film.
Ja, der Dreh- und Angelpunkt.
Ja. So. Nö, alles gut.
Alles gut.
Ja.
Und was auch noch ein bisschen rausfällt, ist von, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, ich habe es doch gerade vorgelesen. Lil Rel Howery, der hier den Rod spielt, der so ein bisschen so einen parallelen Handlungsstrang hat. Der spielt den besten Freund von Chris und ist meistens nur mit dem Telefon mit ihm verbunden.
Genau, der wird up to date gehalten von den Ereignissen bei den Schwiegereltern per Telefon und dann sehen wir, passt auf den Hund auf, während er weg ist. Und wir sehen ihn dann aber natürlich auch manchmal, ne?
Wir sehen ihn vor allem dann auch,
wie er auf den Hund aufpasst in der Wohnung vom Protagonisten. Wie er da irgendwie den Hund ein bisschen bespaßt, 1-2 Stunden nebenbei ein bisschen Fernsehen guckt und eben sich hier auf den neuesten Stand bringen lässt.
Und das finde ich eben ganz witzig, wie Jordan Peele das konstruiert hat. Man hat schon diesen Horror-Thriller, der 1-2 satirische Ansätze hat, aber der in sich eigentlich relativ konsistent geschlossen ist vom Genre, von der Stimmung und hat wirklich diese Nebenhandlung mit Rod, die wieder eingeblendet wird, die teilweise stark komödiantische Anleihen hat. Also er ist wirklich so ein bisschen so eine Comicfigur. Direkt, wo sie zu ihren Eltern fahren, sagt er, mach das nicht, fahr auf keinen Fall zu Schwarzen aufs Land, ins Hinterland.
Zu Weißen.
Als Schwarzer. Das ist auf jeden Fall nicht gut.
Genau.
Dann telefonieren sie irgendwann und Chris sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und er sagt, dann hau ab, ich habe gelesen hier, das ist eine Falle, die machen dich bestimmt zu einem Sexsklaven oder so einen Scheiß. Und später will er ja zum Beispiel auch Chris dann noch vermisst melden auf der Polizeistelle.
Ja.
Und die lachen sich natürlich schlapp über seine Story, dass da irgendwelche Sexsklaven irgendwo gehalten werden. Und das ist schon eine sehr komödiantische Art, die aber immer irgendwie von der Handlung, von der eigentlichen separiert werden. Und er bricht damit so ein bisschen die Filmhandlung unter Genre so ein bisschen von dieser Schwere frei, was ganz witzig ist und dadurch so ungewohnte, aber sehr, sehr witzige Auflockerungen gibt.
Ja, genau. Also der Funk schwingt natürlich immer ein bisschen weit mit, wenn er sagt, hier mach das lieber nicht. Aber er spielt dann ja auch wieder mit diesem typischen Klischee.
Genau.
Du bist der Schwarze, lass halt weg.
Ja, hau ab.
Genau.
Und das ist das Coole, weil er offenbart auch so ein bisschen diese Horror-Klischees. Geh da nicht rein, genau. Oder wenn du drin bist, später dann im Film, hau auf jeden Fall da jetzt ab. Genau. Das ist nicht gut. Genau.
Hast du nicht immer die letzten Horrorfilme der letzten 20 Jahre gesehen?
Ja.
Es geht für den Schwarzen immer schlecht aus. Und so nach dem Motto, ne?
Ja, und irgendwann fällt dir auch noch der Satz, wo er zu mir sagt, ich hab's dir gesagt, du sollst da nicht hingehen.
Ja,
ja. und das macht's zu so einem ziemlich cool konstruierten Film. Also man hat wirklich diese Schwere vom Horrorfilm, hat aber diese komödiantischen Art und hat diese gesellschaftskritischen Anleihen, die man gut übersehen kann, wenn man ihn einfach nur so abends mal so als Horror-Thriller weggucken will.
Das ist ja aber das, was einen guten Film auszeichnet.
Genau.
Dass sich irgendwie eine unterschwellige Botschaft nicht irgendwie in den Vordergrund drängt. Richtig. Und das ist als ganz normaler Spielfilm, ja, auch wenn ich mich jetzt irgendwie nicht mit dem großen Ganzen dahinter vielleicht jetzt irgendwie noch beschäftigen möchte, trotzdem funktioniert, mich trotzdem unterhalten kann, einigermaßen. Wenn dann die Konsequenz ist, dass ich vielleicht darüber nochmal sprechen möchte, gerade dann irgendwie über die letzten 20, 30 Minuten und du darüber irgendwie zu einer tiefschürfenderen Gespräch oder zum tiefschürfenderen Thema kommst, nämlich genau diesem unterschwelligen Rassismus und die ganzen Themen, die wir jetzt gerade versucht haben anzureißen, dann ist das super. Und das ist ja auch genau das, was Jordan Peele selber auch gesagt hat. Ne? Guckt ihn, fühlt dich da irgendwie gut von unterhalten und hoffentlich redet er halt drüber, was am Ende passiert und kommt von da aus irgendwie vielleicht auch einigermaßen organisch zu dem, was dann da noch tiefer liegt für euch zu entdecken letzten Endes. Was eben sich jetzt nicht irgendwie massiv in den Vordergrund drängt, was es ja leider auch gibt. Was heißt leider? Es ist auch okay, hat auch seinen Platz, aber ein Film muss auch mal als Film funktionieren, als allererstes so. Ne? So, und da ist die Handlung zwar klein gefasst irgendwie, aber trotzdem erfrischend anders. Funktioniert als das, was er sein möchte. Ne? Also es hat da seine Horrormomente und so weiter. Ja, und der ganze Rest ist dann halt irgendwie. Das war da, aber kannst es halt, wie gesagt, gut weggucken einfach.
Gut weggucken.
Das ist eine Kunst, das so hinzukriegen
übrigens. Eben, deshalb nicht zu Unrecht auch ausgezeichnet und so gut angekommen. Und er macht vieles richtig und ist eine Kunst, das richtig, wie gesagt, einfach und clever zu konstruieren. Aber gab es denn für dich auch Punkte, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben? Oh, da lacht er.
Einige Schockmomente, gerade auch in der ersten Stunde. Da ist es ganz schwer, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die wirklich einfach nur Schockmomente sein sollen oder ob die auch so einen gewissen satirischen Charakter haben, weil einige Sachen funktionieren halt einfach nicht. Da sitzt du ja da und vielleicht sitzt du teilweise auch da mit dem Grinsen und denkst dir, was war das denn jetzt? Was soll denn das jetzt? Vielleicht ist das gewollt. Auch, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass er sich eben nicht festlegt. Das ist eher sind so diese Momente, wo du dir eben denkst, warte, ist es jetzt doch irgendwie eher das andere? Bleibt es jetzt so ein bisschen satirisch auch auf der lustigen Ebene oder ist es doch eher so? Das fand ich ein bisschen off-putting für mich persönlich.
Off-putting.
Fällt gerade kein aussagekräftiges deutsches Wort dafür ein, tatsächlich.
Oh my dear.
Genau. Joa.
Also für mich gab es ein paar Cons, aber das ist, also ich finde schon, das ist mega auf hohem Niveau. Ich möchte trotzdem vielleicht ein, zwei Sachen abgrasen.
Ja, bitte.
Was ich ein bisschen komisch fand, war für mich die Eröffnung vom Film. Also ja, die eigentliche Eröffnung, wo so ein bisschen die Handlung angekündigt wird, fand ich cool. Aber dann springt man in so einen Vorspann, wo man an Bäumen vorbeizieht mit so ein paar Texttafeln und es kommt dieses Lied in so einer Heli.
Mhm.
Dann springt man plötzlich wieder in so Kamerafahrten im Apartment und da war ich so hin und her gerissen. Was macht man denn jetzt? Erzählt man irgendwie die Story?
Das stimmt, das ist auch ein bisschen...
Im Auto nimmt man das schon vorweg. Im Nachhinein macht es ein bisschen Sinn, aber...
Die Fahrt fällt auch, oder die Autofahrt fällt auch irgendwie extrem auf. Weil eben alles, was davor ist, extrem ruhig erzählt ist, ne?
Genau.
Gerade auch die schon erwähnte Plansequenz, bevor es richtig losgeht überhaupt,
ja,
ist alles extrem statisch gefühlt, ne? Irgendwie wenig Bewegung durch die Kamera. Ich meine, hast du da auch nicht.
Mhm.
Aber es passiert dann auf einmal super viel, obwohl eigentlich nichts passiert. So.
Ich fand den Song stark, aber dadurch, dass das so zusammengeschnitten ist und 3-4 Songs direkt in den ersten Minuten kommen, war ich ein bisschen überfordert und habe nicht so richtig verstanden, wo man damit hinziehen möchte. Dann gerade gelobt.
Aber nichts gravierend Schlimmes jetzt.
Nee, das ist ja wirklich alles auch nur das Meckern Intro, ne? Auf einem super hohen Niveau. Ja. Dann, was ich gerade gesagt habe, dieser parallele Erzählungsstrang mit Rod, seinem besten Freund, bricht das Ganze ein bisschen auf. Zum Ende hin fällt da aber der Fokus der Geschichtenerzählung auch so ein bisschen rein, weil man
auf jeden Fall
sieht dann ein bisschen aus seiner Perspektive, wie der Film oder die Handlung weitererzählt wird. Und das ist haarscharf dabei vorbeigeschrammt, so ein bisschen den roten Faden vom Film zu verlieren, finde ich.
Ich persönlich finde sogar dafür, dass du dieser Figur so viel Gewicht gibst, ist es mir sogar eigentlich fast zu wenig, dass ich mitbekomme, was diese Figur da so treibt. Wir kriegen ja immer nur so ein paar Schlüsselmomente mit. Die hätte man noch einen Ticken mehr ausarbeiten können, ein bisschen dreidimensionaler machen können. Ich meine, alles, was wir wissen oder was nötig ist zu wissen, ist da. Aber wenn du dann halt die Figur so wichtig machst, hätte ich sie mir im Zweifel noch ein bisschen mehr davon gewünscht. Und dann hätte man tatsächlich darüber nachdenken müssen, wie man das macht. Weil du ja gesagt hast, dass für dich zum Beispiel dieses Aufbrechen eher vielleicht irgendwie so ein bisschen den Drive rausnimmt. Oder den Rhythmus. Genau.
Ja, man gibt ihm halt sehr viel Zeit dann auf dem Bildschirm. Aber gerade wenn man sich das alternative Ende zum Beispiel mal ansieht, da spielt er eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Und ihm dann irgendwie so in der Mitte so viel Zeit zu geben und am Ende würde es eigentlich verpuffen. Und selbst am Ende, was jetzt im Film ist, ist das Ende auch so ein bisschen unlogisch, wie er dann wieder reinkommt, von daher.
Ja, also. Ja und nein, aber ich, ja mit dem alternativen Ende hätte ich es noch unlogischer gefunden.
Ja, das wäre ein bisschen dann.
Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich da wahrscheinlich dagegen entschieden haben.
Nichtsdestotrotz, an sich, du hast es vielleicht gerade schon ein bisschen allgemeiner formuliert, ein paar Plotpoints, ich versuche ein bisschen drüber zu springen, also, wo ich dachte, so, die Haushälter auf dem Grundstück, die spuken so ein bisschen über das Gelände, wo ich dachte, das ist doch schon creepy genug, wie sie das eingeführt meinte
ich
werden.
Da war ich mir nicht ganz sicher, wie ob das wirklich creepy sein sollte.
Warum macht man da jetzt so einen Jumpscare mit dem Zurück und warum kommt das?
Die haben für mich halt nicht funktioniert zum Beispiel.
Dann auch, wo Chris von der Mutter nachts eingeladen wird, um über seinen Rauchlaster zu reden. Was ich dachte, ist das ein super galaktischer Zufall, dass sie da nachts sich im Haus treffen? Oder hat sie das abgepasst, was super weird
wäre? Das hat sie mit Sicherheit abgepasst, aber das wäre schon der Grund gewesen, wo ich dann seinem Buddy zustimmen würde und sage, gut, bleib du doch einfach da sitzen und ich gehe kurz meine Sachen packen und ich bin hier weg.
Ich gehe nur kurz Zigaretten holen, ja.
Weil wenn mir meine Schwiegermutter irgendwie, wenn ich irgendwie nachts meinem Laster frönen möchte und einfach kurz eine zu rauchen, irgendwie auflauert, weil sie da zufällig gerade noch irgendwie im Dunkeln saß. Nein, danke. Und tschüss.
Dann später, wo die ganzen Gäste kommen, zu dieser Familienfeier, kommen alle im schwarzen Auto.
Gut, dem würde ich jetzt gar nicht so
in ein Dutzend Autos zur gleichen Zeit. Wo haben die sich denn vorher abgesprochen?
Na, dem würde ich jetzt gar nicht so viel beimessen, wenn du dir überlegst, dass die vielleicht irgendwie über die ganzen USA verstreut sind und mit Flügen irgendwie ankommen und vielleicht die einfach nur den Vehikelpark organisiert haben einfach da und die dann halt kommen lassen und wieder fahren lassen.
Sei es drum,
würde ich auch sagen an der Stelle.
Dann Rose' geheime Kammer, die sie im Zimmer hat.
Ja, wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen.
Ja,
aber was ist denn da für ein Problem?
Naja, sie hat so eine kleine Kammer auf ihrem Zimmer und da steht zweimal die Tür auf. Warum?
Ja, warum denn?
Wollte sie, dass man da nachguckt?
Meinst du, es war sie?
Na, ich weiß es nicht. Warum?
Ich habe eine Hypothese.
Du hast eine Hypothese?
Soll ich sie kurz raushauen?
Das kommt aber spät. Na komm.
Ich weiß, es ist auch ein bisschen schwierig, aber wir wissen ja, dass irgendwie was, ich muss jetzt hier versuchen, die Schritte richtig zu nehmen, ohne dass ich irgendwo einknickse und wegbreche.
Ja, komm.
Die Haushälterin, die hast du ja schon erwähnt.
Ja.
Mit der ist ja auch ein bisschen was schief. Die hat ja so immer mal ein paar wache Momente und weniger wache Momente. Mhm. Und ich glaube, es könnte sein, dass sie in wachen Momenten versucht, irgendwie ihm eine bestimmte Richtung zu weisen.
Ah, gut, okay. Daran habe ich nicht gedacht.
Weil sie haben ja auch das Thema mit dem Telefon. Was nicht angestöpselt ist.
Ja, was sich immer wieder vom Strom löst,
mysteriöserweise. Genau, was genau dann das umgekehrte Verhalten wäre von dem, was ich gerade beschrieben habe.
Ah, okay.
Könnte das Sinn machen? Maybe?
Na. Aber selbst, wo er dann
kannst du den Punkt von der Liste nehmen und weiter.
Okay, ich nehme den Punkt runter. Trotzdem finde ich es merkwürdig, dass, wo er dann heiße Sohlen kriegt und abhauen will, dann sagt, okay, jetzt gucke ich aber rein.
Ja. Gut. Nee, gebe ich.
Dann zum Schluss gibt es so ein Aufklärungsvideo, was er sich angucken muss, in einer verzwickten Situation, wo ich dachte, hat mich jetzt nicht mehr aufgeklärt, macht, also ich habe nicht erzählt bekommen, was es da geht. Das war auch die Szene, wo sie eigentlich nur eine Musik spielen wollten, was lizenzrechtlich nicht ging, und dann haben sie die Szene da mehr oder weniger spontan gedreht. Führt mich aber in der Handlung nicht weiter. Aber ja, ist ganz nett gemacht, aber wusste nicht ganz, wo es hinführen soll. Dann, wo Rod die Vermisstenanzeige abgeben möchte und sagt, da ist schon mal einer abhanden gekommen und er wird im Internet vermisst und da gibt es Suchanzeigen und die Polizei lacht ihn nur aus. Wo ich denke, ja, die Story mit den Sexsklaven finde ich auch witzig.
Ich wollte gerade sagen, es hängt, glaube ich, ein bisschen daran, wie er sich als Figur selber verkauft.
Ja,
und okay, wenn du dann kommst und sagst, mein Freund ist vermisst, weil er mit seiner Freundin vor 2 Tagen weggefahren ist, ist ein erwachsener Mann, ich bitte dich. Also
komm. Aber dass er sagt, hier, ich habe ein Foto von jemandem, der wird wirklich gesucht und die Polizei da nicht nachgeht und ihn einfach wegschickt, ist ein bisschen komisch. Und Rod schafft es ja irgendwie, Chris mehr oder weniger aufzuspüren. Mhm. Und da weiß ich nicht wie. Okay, es wird gesagt, er arbeitet bei der Reisekontrolle, bei der TSA.
Er arbeitet bei der TSA.
Und sie haben ihre Wege.
Genau, also das ist das eine. Zum anderen gibt es noch 1000 andere Varianten. Entweder haben sie drüber gesprochen, wo die Eltern ihr riesengroßes Anwesen haben, ja, wo sicherlich genau eine Straße hinführt, die du dann irgendwie halt entlangfahren musst, um da hinzukommen.
Ja.
Das kann man vermutlich googeln. Ich meine, wie gesagt, die Mutter ist Psychologin, empfängt da ihre Gäste, wird sicherlich eine Webseite haben.
Kann sein.
Der Papa ist Arzt. Die werden sicherlich in irgendwie einen digitalen Fingerabdruck auch zur Not hinterlassen haben, sodass du vermutlich nach 30 Sekunden googeln die Adresse hättest, glaube ich. So, und dann bist du halt da auch rucki zucki mit dem Auto hingedüst.
Vielleicht hat er es ja doch mit der Handyordnung geschafft.
Ich meine nur. Also
kann ja auch sein.
Da würde ich jetzt gar nicht so.
Aber das waren so ein paar Plotpoints,
wie gesagt, angehen.
Mega auf hohem Niveau. Aber da dachte ich immer so, das ist jetzt geht schon ein bisschen so in diese stupide Horror.
Geh noch einmal hoch zu deinen zwei Hypothesen.
Zu meinen Hypothesen, ja. Willst du nochmal drüber fliegen?
Geniales gesellschaftskritisches Sozialdrama, genau.
Und genau.
Nö, ist es, weil, also ist es ein gesellschaftskritisches Sozialdrama? Ist es auf jeden Fall. Ist es genial? Ja, aus meiner Sicht schon, weil es eben, und das haben wir jetzt gerade schon ausgiebig erörtert, das hinkriegt, dass es eben diese Sozialkritik nicht nimmt und dir permanent ins Gesicht klatscht,
genau,
sondern ist als normaler Spielfilm im Genre prinzipiell funktioniert und das halt nicht so unterschwellig, aber unterschwellig genug mitschwingt. Von daher würde ich das auch von meiner Seite so unterschreiben.
Und vor allem diese kleinen Alltags-Rassismus-Pointen, die ich so eher weniger gesehen habe. Meistens ging es um das große Ganze. Das fand ich ganz gut, dass es so eingestreut wurde.
Ja. Ja, und der andere ist sehr simpel, aber auch sehr clever konstruiert. Haben wir auch schon gesagt, das Basic Setup sehr klein, sehr familiär gehalten, relativ wenig Darsteller, bis dann zumindest auf die Familienfeier, aber dann sind das irgendwie auch alles irgendwelche Puppen, die jetzt überhaupt gar nicht irgendwie groß irgendwie Kontext bekommen. Die sind halt irgendwie da, wie sie halt immer so da sind, da dein Onkel der dritten Grades oder so, interessiert halt nicht. Ist halt irgendwie Familie, ja. Aber es ist sehr klein, wenig Locations tatsächlich. Funktioniert aber halt eben trotzdem. Dialoge sind gut genug. Handlungen an sich ist spannend genug. Audiovisuell spannend genug gemacht, um dich halt dranbleiben zu lassen, mich zumindest.
Auf jeden Fall. Hast ein Fazit, ein abschließendes?
Ja, habe ich tatsächlich. Was ich fand auch nach dem ersten Mal gucken, was ihn für mich so besonders gemacht hat. Ja, du hast die Sozialkritik, aber er erzeugt den Horror anders, als ich so die letzten gefühlt x Jahre von einem anderen Film gesehen bekommen habe. Also du sitzt da und es wird immer unangenehmer, da zu sitzen und du denkst dir, oh, keine Ahnung, aber es ist nie so die pure Angst oder so, oder es ist auch nichts, was dich dann irgendwie um deinen Schlaf bringt. Da ist kein Monster unterm Bett oder an der Decke und dir lauert auch keiner nachts irgendwie auf, wenn du alleine unterwegs bist.
Na, das schon.
Vielleicht, aber das ist nicht das, was ich mir dann aus dem Film mitgenommen habe. Und trotzdem, also er kreiert Horror, aber halt anders, als wir es gewohnt sind. Und wenn überhaupt, was dann hängen bleibt, ist eben, wie gesagt, dieser sozialkritische Unterton und nicht irgendwie der Albtraum gefühlt, der klassische, wie man es halt so kennt. Und das so hinzukriegen, diesen Horror durch diesen Alltag überspitzt dargestellt, natürlich auch mit einem Twist, so hinzukriegen, fand ich sehr beeindruckend und hat besser funktioniert, als ich mir hätte vorstellen können. Und deswegen und wegen allem anderen, was wir jetzt hier gerade ausgiebig durchgesprochen haben, finde ich, ist das ein hervorragender Film, der Einspielergebnis verdient hat, der Oscar verdient hat und der eigentlich so ein Stück weit, und das hatten wir, glaube ich, als wir den Us-Trailer in der Rezension hatten, beim Update auch schon angerissen haben, Jordan Peele so viel Vor-Credit gegeben hat für alles, was da kommt und für alles, wo er gerade involviert ist, dass ich sage, das muss ich mir nur auf Grundlage, weil Get Out so genial war, auf jeden Fall angucken muss. Selbst wenn es nicht ganz so gut wird, ist es immer noch richtig dolle gut.
Ich höre da einen Daumen nach oben heraus.
Ja, relativ deutlicher Daumen nach oben von meiner Seite, ja.
Und ich habe mich mit meinen Hypothesen ja schon ausgelassen. Ich kann auch nur sagen, Get Out ist für mich ein überaus gelungenes Debüt, welches gekonnt verschiedene Genres verknüpft, aber dabei nie den Fokus auf gruseligen Horror aus den Augen verliert. Und das macht es für mich zu einem, ja, sehr guten Exemplar des Horrorgenres. Punkt.
Genau, dem möchte ich jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen. Außer
guckt in die Videobeschreibung.
Der Frage.
Oh Gott. Die kann ich ja noch ganz kurz beantworten. Er hat ja gesagt, das Erste, was das...
Ich frage übrigens nach einem zweiten Teil gerade.
Ja, stimmt. Ja,
brauchen wir einen zweiten Teil?
Für die uns nicht jede Woche hier beobachten oder uns lauschen. Das Studio kam direkt auf ihn zu und hat gesagt, mach mal einen zweiten Teil. Und er hat gesagt, ja, aber da muss ich erst die Muse dazu finden. Mhm. Er ist positiv dazu eingestellt, aber er muss gucken... Kann er dazu was schreiben? Kann
ich
er irgendwie
sagen, ist auch, na, so,
was
so,
Rundes entwickeln? Und dann sagt er erst, okay.
Ist auch so, wie es uns zurücklässt, schwierig, glaube ich.
Mhm.
Könnte mir auch ein Prequel vorstellen. Mhm. Aber klar, kannst du dieses Universum natürlich größer machen.
Ja. Aber ich bin
aber
zufrieden,
ich
so wie er da
steht. Liegt auch kein gesteigerten Wert drauf. Ich find's super, wenn irgendwie, er hat jetzt geschafft, dass auch der nächste Film jetzt Us, ne, wieder ein Original IP ist, also wieder komplett was anderes, nicht irgendwie eine Fortsetzung oder so. Wenn die Ideen da sind, dass die ihm jedes Mal irgendwie was anderes machen, finde ich super.
Ja. Wollt ihr denn vielleicht einen zweiten Teil von Get Out haben? Dann wäre ich interessiert an einem Kommentar, an einem Like oder wo auch immer in den sozialen Medien, direkt auf YouTube, Twitter, Facebook, wo sind wir noch? Bei Instagram.
Bei Instagram, ganz wichtig.
Oh Gott, ich muss uns mal wieder suchen.
Der heiße Scheiß.
Mit welchem Hashtag und welchem Handle findet
mit
man uns?
Mit NSRT Podcast sind wir auf allen Social Media Kanälen ganz einfach zu finden. Oder wenn ihr up to date sein wollt, wenn ihr euch mitteilen wollt nach der Review, könnt ihr euch da gerne melden, uns erstmal subscriben am allerbesten. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, auch wenn eine neue Folge online ist, kommt. Wir haben ja so einen 2-Wochen-Rhythmus, ne? Also wir findet uns natürlich jede Woche eine neue Episode, findet ihr von uns, aber nur alle 2 Wochen kümmern wir uns um die Updates, damit wir auch ein bisschen was zu erzählen haben. Und dazwischen picken wir uns immer einen Film der Woche raus, so wie heute, den wir dann ein bisschen im Detail auseinandernehmen. Und ich muss es erwähnen, auch heute wieder das passende T-Shirt, die passende Tasse. Wir haben sogar einen Store. Ich bin da stolz drauf. Ich habe mich drum gekümmert. Was soll ich sagen? Wenn ihr uns da uns unterstützen wollt, wenn ihr den Scheiß geil findet, so wie ich, tut euch keinen Zwang an. Links zum Store, irgendwie Videobeschreibung, wo auch immer, keine Ahnung. Tobt euch da aus.
Alles genau. In der Videobeschreibung.
Und von daher verbleibe ich mit einem vielen, vielen Dank, dass du dir wieder so viel Mühe gegeben hast. Deine Hypothesen machen immer super viel Spaß.
Mein Urschleim hier.
Sind auch immer ein großartiger, ne, es ist auch immer ein schöner roter Faden, um sich dann so ein bisschen durchzuhangeln durch das Ganze. Und wir waren uns schon wieder einigermaßen einig, unabgesprochenerweise. Ich höre da Gerüchte aufkommen.
Skandal.
Im Social Media. Natürlich nicht, aber selbst wenn.
Falsch.
Wäre Quatsch.
Alles Lüge.
Genau. Danke dir.
Danke dir auch, Alex.
Es war mir eine Freude und wir hören, sehen alles davon uns in einer Woche wieder für eine neue Update-Episode.
Update
im
Nummer 5.
März noch. Gerade so, glaube ich.
Ja, hat Spaß gemacht.
Genau.
Ich bereite mich für die nächste Woche vor. Bleibt bis dahin dran.
Danke euch da draußen und wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
This conversation can serve no purpose anymore.